Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir gehören alle den Generationen an, die noch mit Märchen groß geworden sind. Also bei mir war es so, meine Großmutter, die hat Märchen erzählt und zwar immer wieder wortwörtlich genau so, dass ich sie auswendig konnte irgendwann. Meine Eltern haben das nicht gemacht, die haben da eine Platte aufgelegt. Aber mich hat es fasziniert als Kind schon und ich habe meinen Kindern dann auch gerne Märchen erzählt. Das Märchenhafte, das ja nicht nur immer was Moralisches ist, sondern auch öfters was Übernatürliches, das hat doch so seinen Reiz. Und was Märchen ausmacht, ist eben oftmals auch das Zauberhafte. Und die bekanntesten Zauberworte, an die erinnern wir uns doch alle, oder? Stellt euch vor, ich habe jetzt einen Zylinder auf, einen Zauberstab in der Hand und dann fallen die drei Worte. Abracadabra, Hokus Pokus, Simsalabim. Ihr würdet euch jetzt fragen, wieso fängt der Pfarrer seine Predigt an mit Märchen und mit Zaubersprüchen? Was hat das mit dem grünen Donnerstag zu tun? Ich wollte auf diese Zaubersprüche hinaus. Die sind landläufig nicht verständliche Worte. Man sagt, das sind Zaubersprüche, die haben keinen Hintergrund, die haben keinen Sinn, die klingen nur sehr geheimnisvoll. Aber tatsächlich spiegelt sich in diesen drei Zaubersprüchen jeweils eine Verkürzung oder eine Verballhornung einer der drei großen Weltreligionen wieder. Fangen wir an mit dem Ältesten, Abracadabra. Naja, da denkt man an die kleine Hexe und den Abraxas, ne? Aber es ist ein Zusammenziehen und Verballhornen eines Segenswortes aus dem Bereich des Judentums. Baruch atah Adonai Eloheinu. Gepriesen seist du, unser Gott, Adonai Echad, der du der Einzige bist. Es findet auch seinen Niederschlag, es gibt es sogar im Aramäischen, tatsächlich so wie es klingt, Avrakadabra, wenn du den Mund aufmachst, sollst du segnen. Und so ergibt ein sinnloser Zauberspruch plötzlich einen Sinn. Oder nehmen wir Simsalabim. Ich habe auch lange nicht gewusst, wo es herkommt. Aber ich habe ja mal 10 Jahre lang mit der jüdischen Gemeinde und den muslimischen Gemeinden in Weiden zusammengearbeitet. Und da unterhält man sich auch über den Glauben, logischerweise. Und wenn der Vorsitzende des palästinensischen muslimischen Kulturvereins den Namen des Propheten Mohammed genannt hat, oder wenn der Name des Propheten Mohammed fiel, brummelt er immer ganz schnell was in den Bart. Und es klang so ähnlich wie Simsalabim. Also musste man nachforschen. Wenn ein Muslim, ein gläubiger Muslim, den Namen Mohammeds in den Mund nimmt oder ausspricht oder hört, dann setzt er ein Segenswort hinterher. Der Segen Allahs sei mit ihm und seiner Familie und Frieden. Auf Arabisch, Salallahu alaihi wa ali wa assalam. Simsalabim. So, jetzt haben wir zwei erklärt. Jetzt kommen wir zum dritten. Das Judentum haben wir, den Islam haben wir, bleibt natürlich das Christentum. Was hat Hokus Pokus mit dem Christentum zu tun? Da machen wir eine kleine Zeitreise. So ins 15. Jahrhundert. Stellen uns ein Dorf wie das unsere vor, damals natürlich noch in vorreformatorischer Zeit. In der Mitte des Dorfes steht die Kirche, wie sich das so gehört. Und was stand und steht oftmals landläufig der Kirche gegenüber? Das Wirtshaus. So, wie fanden damals Gottesdienste statt? So wie heute auch. Nur alles auf Latein. Und die Gemeindeglieder, die Gottesdienstbesucher, saßen in der Regel oder damals standen sie noch in der Kirche, hörten dem Pfarrer, der damals auch noch Priester war, zu und verstanden kein Wort. Warteten auf das, was das Wichtigste in der Messe war, nämlich die Kommunion. Aber, wie es damals üblich war, war auf der rechten Seite die Weiberseite, auf der linken Seite die Männerseite und die war leer. Warum? Weil die Männer sich überlegt hatten, warum sollen wir in die Kirche gehen, wenn wir kein Wort verstehen? Das lassen wir die Frauen machen. Die haben sich während der Gottesdienstzeit im Gasthaus getroffen, haben ihren Frühschoppen genommen, ob es nur Wein oder Bier war, sei dahingestellt. Da könnte man jetzt sagen, naja, aber für gute Katholiken, die es ja damals alle waren, sie müssen doch ihrer Sonntagspflicht nachkommen. Tja, die Männer hatten einen kleinen Spion, vielleicht so einen 12-, 13-jährigen Jungen, der noch nicht mit zum Frühschoppen durfte, bei den Frauen untergebracht, der aufmerksam die Messe verfolgte und auf ein Stichwort wartete. Wenn nämlich der Pfarrer vorne am Altar Brot und Wein konsekrierte und die Worte sprach, dies ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird. Auf Lateinisch, hoc est corpus meus und so weiter. Und wenn der Junge diese Worte hörte, rannte er aus der Kirche rüber ins Wirtshaus und rief, jetzt kommt Hokus Pokus! Worauf sich die Männer von ihrem Biertisch erhoben haben, ein Bierfilzle aufs Getränk, damit keine Fliege reinfällt, und im Gänsemarsch in die Kirche reinmarschiert sind. Man hat sich damals, nicht wie bei uns heutzutage, um den Altar versammelt, sondern man hat sich in der Schlange angestellt und dann so langsam hoch und vorgearbeitet, um die Hostie zu empfangen. Es ist also fast gar nicht aufgefallen, dass am Anfang immer nur lauter Frauen zum Abendmahl kamen und plötzlich die Männer hinterher, die hatten den weiteren Weg, die kamen ja aus dem Wirtshaus. Und wenn sie höflich waren, haben sie dann nach Empfang der Kommunion noch den Segen abgewartet und sind gegangen. So ist dieses Zauberwort entstanden, Hokus Pokus, hoc est corpus. Manch einer sagt auch noch, das sind Zauberworte. Wir haben ja schon viele Ähnlichkeiten in den unterschiedlichen Konfessionen, aber auch manche kleinen, manchmal gravierende Unterschiede. Das Heilige Abendmahl bei der reformierten Kirche ist ein reines Gedächtnismahl. Da heißt es nicht, das ist mein Leib, mein Blut, sondern da heißt es, das bedeutet. Da wird nur erinnert. Aber im Abendmahl ist Christus gegenwärtig. Bei unseren katholischen Geschwistern gibt es die Wandlung, die Transsubstantiation. Die äußere Materie bleibt unverändert, Brot und Wein. Und durch das Sprechen, durch die Konsekration, durch das Sprechen der Einsetzungsworte verändert sich die innere Materie. Da wird das Brot innerlich zum Leib Christi und der Wein innerlich zum Blut Christi. Bei uns ist es die Konsubstantiation. Wenn wir die Einsetzungsworte über Brot und Wein sprechen, dann kommt und ist Christus leibhaftig in Brot und Wein gegenwärtig, ohne dass sich die Substanzen grundlegend verändern. So viel ums Abendmahl. Ach ja, ist manchmal gar nicht so einfach, ne? Wie bei vielen Dingen kann man auf der einen Seite eines Grates runterfallen und auf der anderen Seite eines Grates. Die Geschichte von der Entstehung des Zauberwörtchens Hokus Pokus, die hat gezeigt, dass in der Tradition, in der das Abendmahl unabdingbar zu jedem Gottesdienst dazugehört, die Ehrfurcht davor drunter gelitten hat. Das wird jetzt in den kommenden Monaten und Jahren, zum Beispiel für unsere katholischen Geschwister, ziemlich schwierig werden. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit dem katholischen Dekan, der so seine Situation geschildert hat. Ja, Pfarr Weisach bekommt keinen Pfarrer mehr, Ebelsbach, Kirchlauter auch nicht, sondern das wird alles zusammengelegt. Zum Schluss hat ein Pfarrer 66 Kirchen zu betreuen. Und dann ist das, was Kern ist, nämlich regelmäßig zur Messe zu gehen, Kommunion empfangen zu können, rein technisch für unsere katholischen Geschwister schon gar nicht mehr möglich. Das wird ein harter und schmerzhafter Weg. Und bei uns ist es aber auch nicht so, dass wir oben auf dem Grat laufen, sondern in unserer Tradition war dann teilweise die Ehrfurcht oder sogar die Angst vor dieser Gegenwart Jesu Christi in Brot und Wein so groß, dass man gesagt hat, einmal im Jahr muss reichen. Aber wird etwas wertvoller dadurch, dass man es nur einmal im Jahr zu sich nimmt? Insbesondere, wenn es die ganz leibhaftige Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus ist. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, denn ein Brot ist's, so sind wir viele, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Und vorher zum Kelch, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Wir erleben es doch immer wieder, wie anfällig und wie verletzbar menschliche Beziehungen untereinander sind und wie stabil sie werden können, wenn sie sozusagen die richtige Nahrung bekommen, wenn sie gut und liebevoll und eng gepflegt werden. Warum soll das in der Beziehung zu unserem Gott anders sein? Sollen wir diese intensivste Form der Beziehungspflege tatsächlich nur einmal im Jahr feiern? Oder hilft es uns nicht, für unser Leben es auch öfters zu tun? Wir sind, so sagt der Paulus richtigerweise, ein Leib, alle miteinander. Jeder hat einen Anteil, ist Teil dieses Leibes Jesu Christi, den man auch als Kirche bezeichnen kann, und zwar in der Fülle der Konfession. Und warum soll man nicht das pflegen und häufiger feiern, was verbindet? Wir essen ja auch regelmäßig, nicht nur einmal im Jahr. Weil wir sagen, das braucht unser Leib. Aber ist unsere Seele weniger nahrungsbedürftig als der Leib? Ist unsere Seele als Teil dieses Leibes Christi nicht würdig genug, öfters daran erinnert zu werden, wie sehr wir Menschen untereinander, aber auch wie sehr Gott und wir zusammenkommen? Und wie kann es intensiver gehen? Was kommt weiter in unser Inneres hinein als das, was wir essen? Wenn also in Brot und Wein der Leib und das Blut Jesu Christi verborgen sind, kommt er zu uns, kommt er in uns. Und will uns auch Wegweisung geben und Kraft auf dem Weg, der letztlich zu ihm hinführt. Ein Brot ist's, ein Kelch, eine Gemeinde, ein Herr, ein Leib. Und jeder von uns, und wenn er noch so ein winziges Teilchen ist, ein ungeheuer wichtiges Teil an diesem Leib Christi. Und das Ganze ist jetzt wirklich kein Hokuspokus. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.